AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz. Zum Thema künstliche Intelligenz, nicht nur in Finance, aber auch und all den Themen, die da drumherum passieren. Und bevor wir gleich loslegen, was so in den letzten 7 bis 10 Tagen passiert ist, ein kleines Sneak Preview nächste Woche. Ich hätte fast gesagt, nächste Woche um diese Zeit, das stimmt gar nicht. Nächste Woche Montag findet die WWDC von Apple statt. Das ist die große Developer-Konferenz, die 35. Developer-Konferenz von Apple. Und die ist in diesem Jahr besonders spannend, nicht weil sie wie in jedem Jahr einfach eine neue Version ihres Betriebssystems vorstellen, sondern weil, und davon gehen wir aus, und ganz, ganz viele Menschen, die viel schlauer sind und noch besser informiert als Sascha und ich, dass das ganze Thema sehr AI- und KI-lastig werden wird. Und damit übergebe ich zumindest mal für den Moment das virtuelle Zepter, lieber Sascha, an dich und frage erstmal, wie geht's dir? Und ob alles in Ordnung ist bei dir.
Alles ganz fantastisch. Tatsächlich ist es wieder super viel passiert, aber ich freue mich auch auf die WWDC nächste Woche. Wir schauen uns die gemeinsam an und wollen dann tatsächlich gleich am Dienstag in aller Herrgottsfrühe dann auch mal die Erkenntnisse daraus ein bisschen gemeinsam mit euch hier im Podcast analysieren. Es gibt ja ganz viele, die Mac-Rumors jetzt in den letzten Wochen und die häufen sich. Ne? Da kommen wir auch gleich nochmal nach den News dazu, was da alles so passiert und was auch kolportiert wird im Markt. Ich glaube, das wird ganz spannend und ich habe so viel darüber gelesen, dass ich mir jetzt, wann war das, vorgestern mit Jesse abends nochmal Her angeschaut habe. Und ich muss sagen, das war mal wieder echt mindblowing. Also der Film ist wie alt, 10 Jahre oder sowas.
16, glaube ich, oder?
16, ist Wahnsinn, ja. Und es könnte nicht aktueller sein mit all dem Thema Personal Assistant, aber auch, wenn es darum geht, dass der Assistant, also Samantha, in dem Film dann wirklich die Beziehungsebene eintritt mit all den Themen. Und ich will es gar nicht spoilern für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil das habe ich auch diese Woche erfahren, da gibt es einige davon. Aber gerade halt irgendwie, wie das ausgeht, wird uns alle auf jeden Fall belehren, wie es mit dem ganzen Thema Personal Assistant weitergeht. Aber ich will gar nicht so viel spoilern. Lass uns mal in die News gehen. Was ich am spannendsten fand diese Woche, vielleicht gleich als erstes, und das ist auch so ein bisschen die Frage: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz eigentlich bei den großen Wahlen, die jetzt alle so anstehen? Und dieses Jahr haben wir auch noch die Präsidentschaftswahl in den USA im Herbst. Nächstes Jahr, wie wir alle wissen, ist die Bundestagswahl in Deutschland. Dieses Wochenende stehen die Europawahl an. Aber letztes Wochenende war, wenn man mal so will, die größte Wahl der Welt, nämlich die Wahl in Indien. Und daher hier mal die Frage gestellt, welche Rolle KI eigentlich bei den großen Wahlen mittlerweile spielt. Das wollen wir demnächst auch ein bisschen öfters betrachten und vielleicht auch vor der Präsidentschaftswahl nochmal einen Deep Dive dazu machen. Aber zurück nach Indien vielleicht kurz. Da gab es zumindest nach wahlberechtigter Bevölkerung, das waren nämlich insgesamt knapp 1 Milliarde Menschen, die da zur Parlamentswahl aufgerufen wurden. Und der amtierende Premier Narendra Modi lag deutlich vorn, auch über die gesamte Zeit, hat jetzt auch am Ende gewonnen über Stimmverteilung und auch Verlust seiner Koalition, wie er sehr intensiv in den Medien berichtet wird, wollen wir hier gar nicht diskutieren und auch mutmaßen. Aber im Kontext AI konnte man sich diesen Wahlkampf vor allem auch in der Qualität und Quantität an KI-generierten Inhalten wirklich nicht entziehen. Denn zum ersten Mal nutzten wirklich alle großen Parteien in Indien in den vergangenen Wochen eifrig AI für ihre eigenen Wahlkampagnen. Und so wurde Indien so ein bisschen zum Testlabor und wahrscheinlich auch zur Blaupause für den Einsatz von AI in der Politik. Wenn man zum Beispiel den Premier alleine sieht, Modi, der sprach in seinen ganzen Wahlwerbevideos in den letzten Wochen dank AI-Tools zu seinem Volk in allen relevanten Sprachen, auch vor allem in den sehr lokalen und kleinen und wenig verbreiteten Sprachen, die er alle gar nicht sprechen kann. Aber dank AI ist das einfach möglich gewesen und er konnte quasi so in die äußersten Winkel seines Landes auch in jeder örtlichen regionalen Sprache abtauchen. Vor einer Woche erschien dann ein Video auf allen relevanten Social-Media-Plattformen in Indien und auch in den Nachrichtensendern in Indien, wo der Oppositionsführer Rahul Gandhi erklärte, dass er von seinem Amt zurücktreten werde, weil Modi ja alle korrupten Leute wie ihn ins Gefängnis schicken wird. So, ich glaube, eine Woche später kam dann heraus, dass dieses Video kompletter Bullshit ist, einfach nur erstellt mit AI und damit Fraud, aber natürlich auch in dieser Woche wirklich einmal durch die gesamte Medienlandschaft in Indien durchging. Und das zeigt natürlich auch die hohe Beeinflussungsmöglichkeit von AI und die hohe Manipulationsmöglichkeit.
Und auch übrigens, glaube ich, einer der Gründe, warum Meta gesagt hat, dass sie politische Inhalte, insbesondere vor Wahlen, drastisch reduzieren werden. Ich glaube, sie haben es sogar ganz ausgeschlossen. Also es ist irgendwie gar nicht mehr möglich, irgendwas Politisches zu posten. Und das, was du gerade beschreibst, sehe ich als eine riesengroße Gefahr. Wenn man bei Reddit so ein bisschen unterwegs ist, da gibt es ja verschiedene Foren und ein Forum oder ein Reddit beschäftigt sich insbesondere mit solchen Fake News. Und es ist entsetzlich oder erschreckend, was da für Bilder, für Deepfakes, für gefakte Videos gepostet werden. Also das ist, die posten es nach dem Motto, das habe ich gefunden. Da sind auch viele Sachen so aus dem deutschen und rechten Spektrum dabei. Das Problem sind ja nicht nur die Politiker, die irgendwie das missbrauchen, dass ein Donald Trump irgendwie was tut, was vielleicht nicht ganz sauber ist. Glaube ich, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es wird ja eben auch von Nutzerinnen und Nutzern erstellt und geteilt. Und dementsprechend bekommen auf einmal Videos eine Viralität, die ja gefährlich ist.
Total, ja. Und wir erinnern uns ja noch an den Aufschrei von Cambridge Analytica damals bei den Präsidentschaftswahlen. Es gibt auch so ein Startup in Indien. Startup Indien und China ist ja immer so ein bisschen nicht despektierlich, aber die haben natürlich auch Multimilliarden-Dollar-Bewertungen, sind eigentlich viel größer als Cambridge Analytica. Aber da ist jetzt auch rausgekommen, dass die wirklich allen wichtigen Politikern, auch Lokalpolitikern, bei der Medienbespielung geholfen haben, indem sie halt Millionen, hundertmillionenfach personalisierte WhatsApps an Wähler ausgespielt haben, die dich dann wirklich 100% personalisiert ansprechen und sagen, hey, lieber Mike, ne, uns ist das und das aufgefallen, hier, schau mal an, das wäre deine richtige Wahl an der Stelle. Und ich glaube, diese ganzen Anwendungen zeigen uns einfach, dass politische Kommunikation und auch Wahlkampf nie wieder so sein werden, wie wir sie uns irgendwie noch in Erinnerung haben und wie wir auch vor der Einführung von KI noch daran gedacht haben. Und dass wir, glaube ich, auch spätestens für den Wahlkampf jetzt im November, die US-Präsidentenwahl, diese und noch viel feinere Methoden hier sehen werden.
Und jetzt, du hast eben gesagt, ihr habt euch nochmal höher angeguckt. Ich habe auch nochmal geschaut, der ist von 2013. Ich weiß gar nicht, wer ihn gerade aktuell streamt. Aber jetzt stell dir vor, du hast so einen persönlichen Assistent, was auch immer, zu dem du fast schon eine emotionale Beziehung ja aufbaust. Das ist ja, wir wollen nicht so viel spoilern, aber das spielt eine wesentliche Rolle mit einem sehr interessanten Plot-Twist am Ende, wie ich finde. Und dieser persönliche Assistent flüstert dir jetzt ins Ohr nach dem Motto, also an deiner Stelle würde ich XY wählen. Also dieses Manipulative, auch nicht nur im politischen Sinne, sondern auch wenn wir an Advertising denken, also alles, was wir bis hierhin erlebt haben, wie ausgefeilt Werbung sein kann, bekommt gerade eine ganz neue und andere Dimension. Ja, weil wenn du mir was empfiehlst, ist das was anderes, als wenn mir einfach irgendwie ein Google-Bot was empfiehlt. Und jetzt durch die Assistenten, die wir erleben, durch Chatbots, die sehr viel persönlicher sind, also sehr spannend.
Weiß ja nie, wer dann irgendwie hinter diesem Chatbot stehen wird. Eben. Ja, also jetzt, ne, wenn wir irgendwie auf nächste Woche blicken, dann glauben wir, dass Siri wahrscheinlich mit OpenAI und anderen Themen irgendwie aggregiert zusammenarbeiten wird. Und dennoch weißt du ja nicht, wer steckt ganz am Ende hinter den Informationen, auch die dann emotional, empathisch in deiner Beziehungsebene mit deiner künstlichen Intelligenz rübergebracht werden. Und du weißt nicht, ist es jetzt ein freundschaftlicher Rat? Ist der Rat wirklich quasi so ein digitaler Wahlomat, der eigentlich ja meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle sehr gut kennt und mein gesellschaftliches, wirtschaftliches, politisches Spektrum und mir deswegen diese Informationen gibt? Oder weil er halt einfach entsprechend in anderen Informationen gefeedet wird, ja? Super spannend. Das schauen wir uns auf jeden Fall öfters an. Ich glaube, auch da kommen wir jetzt nicht mehr drum herum, diese Implikation halt irgendwie zu betrachten. Vielleicht noch, bevor wir zum nächsten Thema gehen, wir haben es kurz gesagt, am Sonntag ist Europawahl. Lasst uns gemeinsam für ein starkes und auch für ein vereintes Europa stimmen. Das heißt hier von uns beiden ganz klar der Aufruf, geht wählen, schreibt es auf Social Media. Ich glaube, jede Information zählt an der Stelle, damit wir halt hier mal vorankommen. Nächstes Thema. Jan Leike, darüber hatten wir auch letzte Woche gesprochen, der hat ja OpenAI wegen Sicherheitsbedenken verlassen und arbeitet nun bei Anthropic. Das ist ja so der größte Konkurrent bei den Sprachmodellen von OpenAI, wenn man so will, vor allem bei den offenen Open-Source-Sprachmodellen. Und wir erinnern uns, Mitte Mai 24, kurz nachdem OpenAI die Weiterentwicklung von ChatGPT vorgestellt hatte, machte ja Anthropic mit ihrem eigenen Chatbot Claude Furore und hat ihn dann auch in Europa verfügbar gemacht. Und auch Anthropic wurde ja von Ex-Mitarbeiter von OpenAI gegründet, die damals sich schon abgewendet haben von OpenAI aufgrund von, sag ich mal, den ethischen und kommerziellen Themen von OpenAI und da auch einfach mit der Ausrichtung unzufrieden waren. Mittlerweile ist Anthropic über 18 Milliarden US-Dollar wert und sagt auch ganz klar, dass sie sich der Forschung und auch der Schaffung von sicheren AIs und AGIs verschreiben. Leike selbst hat OpenAI erst vor wenigen Wochen im Streit damals mit Satzgeber verlassen. Du hast da letzte Woche so ein bisschen was hier erzählt im Podcast und auch von der Reihe von Beiträgen auf X berichtet, in dem Leike OpenAI unter anderem vorgeworfen hat, dass die Gefahren der Entwicklung von künstlicher Intelligenz einfach nicht richtig einzuschätzen und zu ignorieren sind. Und insbesondere, wenn es dann um eine mögliche Super-AI, also eine Artificial General Intelligence geht. Und auch bei Anthropic wird sich jetzt Leike genau diesem, ja, wahrscheinlich Lieblingsthema von ihm widmen, nämlich der Kontrolle von superintelligenten KI-Systemen, die dann laut Anthropic auf der Webseite steht, dass diese sich wirklich nach menschlichen Werten und Wertekompass richten sollen. Gleichzeitig ist bei OpenAI das zu diesem Zweck zuvor eigens gegründete Super-Alignment-Team nach dem Weggang von Satzgeber und Leike mittlerweile aufgelöst worden.
Einstellen, wer Böses dabei denkt. Vielleicht zwei Sätze noch zu Anthropic, weil ich muss zugestehen, dadurch, dass sie diesen wohlklingenden Namen oder den Produktnamen oder vielmehr GPT-Namen namens Claude, habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie was Französisches. Nein, natürlich nicht. Das ist ein amerikanisches Unternehmen und in der Tat größter Wettbewerber von OpenAI. Hängt ja unter anderem SAP mit drin, Amazon, glaube ich, und Google als wichtigste Geldgeber. Und jetzt haben sie auf jeden Fall prominente Unterstützung von einem Deutschen namens Jan Leike.
Genau, blicken wir mal zu Klarna. Die geben auch richtig Gas, was das Thema KI angeht. Die haben jetzt die letzte Pressemitteilung diese Woche war, dass sie ihre Marketingkosten um 25% senken, aber ihre Kampagnenquantität und auch Individualisierung aller ihrer Kampagnen stark optimieren und auch höher, also größer machen wollen. Und die sagen halt ganz klar, dass sie ihre Ausgaben für externe Marketingagenturen massiv gekürzt haben und gleichzeitig einfach viel mehr Kampagnen, wie gesagt, halt irgendwie machen wollen, indem sie KI-Tools wie Midjourney und auch DALL-E selber jetzt nutzen, um dann Kosten für Bildproduktion wohl dieses Jahr alleine um 6 Millionen zu senken. Das ist ein extremer Effizienzhebel für sie und sie sagen auch, das bringt deutlich mehr Kreativität als die typischen externen Marketingagenturen. Wir hatten ja hier vor einer Weile mal von deren KI-Chatbot berichtet und Klarna selbst beschreibt sich mittlerweile in den Investoren-Booklets als KI-gestütztes globales Zahlungsnetzwerk. Das heißt, die sagen halt irgendwie, das Thema KI geht einmal komplett durch Klarna durch, steht jedem Mitarbeitenden zur Verfügung und sie wollen jedes neue Produkt, jede neue Funktionalität tatsächlich durch KI optimieren oder wahrscheinlich sogar durch KI co-entwickeln. Super spannend.
Und wunderbares Beispiel. Also wir, AI in Finance, Klarna, Fintech kann man immer noch sagen, glaube ich, war ja auch mal irgendwie Europas Erfolg oder größtes Unicorn. Nichtsdestotrotz, was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie sich A, dem Thema AI sehr früh angenommen haben. Also waren ja mit, würde ich sagen, die Ersten. Was ich ein bisschen schade finde und wo ich mir ein bisschen mehr erhoffe, generell auch bei uns in der Branche, wenn wir was über AI in Finance lesen und erfahren, dann ist es sehr stark immer Prozessoptimierung. Also wie kann ich meine Prozesse optimieren? Das ist auch das Naheliegendste, verstehe ich. Ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, aus einer Konsumentinnenbrille heraus auch mehr Use Cases zu sehen. Also wo hilft mir Klarna oder wo hilft mir AI bei Klarna beispielsweise beim Kauf von irgendwelchen Dingen?
Ja, ich glaube, die Integration in die App, das struggelt noch so ein bisschen. Es gab diese Woche oder letzte Woche einen sehr spannenden Artikel von Finance Forward von Kaspar zum Chatbot. Die haben den einmal wirklich auf Herz und Nieren getestet und sind da auch zu einem sehr wohlwollenden und positiven Outcome gekommen und ich glaube, die haben das schon sehr kritisch beäugt. Am Ende muss man aber auch sagen, der ist noch nicht wirklich transaktional. Ja, das heißt, wenn du wirklich ganz tiefe Fragen zu deinem Warenkorb oder zu deiner Order-Historie hast, da kriegt es das noch nicht hin. Ich glaube, das wird klassisch mit Datenschutzproblemen erstmal begründet. Aber ich meine, für den ersten Schwung reicht das natürlich aus. Und da zum Beispiel siehst du natürlich ganz klar für Kundinnen einen Vorteil, indem du einfach wirklich 24/7 dir wirklich sehr schnell quasi in Echtzeit geholfen wird und nicht halt irgendwie 1 bis 20 Minuten irgendwie in der Warteschleife hängst mit einem Agent, der dann wahrscheinlich gar nicht so wirklich deinen Kontext hat. Trotzdem ist das Ding noch ausbaufähig und wirklich in die App integriert ist es natürlich auch noch nicht. Genau, dann gibt's noch ein Thema, vielleicht auch ein bisschen Finance-lastig von Bridgewater Associates. Das ist ja so der weltgrößte Hedgefonds immer noch der Welt, gegründet damals vom Milliardär Ray Dalio, 75, immer noch verwaltet. Die haben mittlerweile ein Vermögen von insgesamt über 171 Milliarden Dollar. Und eines der großen Flaggschiffe ist quasi das Aktienportfolio von Bridgewater, wo sie mehr als 20 Milliarden drin haben. Und spannend ist auch hier, dass Bridgewater quasi jetzt im ersten Quartal 24 eigentlich ausschließlich in KI-Aktien investiert hat. Ja, die haben riesengroße Tickets bei Alphabet, Nvidia, Amazon und AMD ins Portfolio genommen. Und damit sieht man halt irgendwie auch, dass die halt einfach voll auf künstliche Intelligenz setzen. Und vor allem bei Alphabet und Nvidia muss man sagen, da waren sie schon wirklich groß notiert und mittlerweile haben sie beide Positionen um jeweils 162% in Q1 erhöht. Und wenn man sich so ein bisschen den Börsenkurs von Nvidia anschaut, zum Vorquartal oder sogar zum Vorjahr, da sieht man halt, was die da auch ausgegeben haben. Ja? Und trotzdem, offensichtlich, glauben sie daran, dass da halt irgendwie noch sehr viel mehr Musik drin ist.
Ja, Sascha, du hast mir so ein bisschen vorgeworfen, dass ich so düster unterwegs bin. Das liegt aber gar nicht an mir und an meinem dunklen Gemüt, sondern vielmehr auch an der Nachrichtenlage. Denn wo bekanntermaßen Licht ist, ist auch Schatten. Und über das Ende der Welt haben wir ja schon diverse Male gesprochen. Wir hatten ja mal unseren Doomsday, den brauchen wir gar nicht, weil der kommt quasi in den Nachrichten vor. Und ich habe einen spannenden Artikel mitgebracht bei Spiegel Online, ein Interview mit einem Neuroethiker. Ich wusste, bis ich den Artikel gelesen habe, gar nicht, dass es sowas gibt, namens Marcello Lenka. Und er beschreibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder tatsächlich das Ende der Welt mal wieder oder aber, dass die Technologie biblische Wunder wahr machen kann. Also das ist im Prinzip die beiden Seiten der Medaille, der er beschreibt. Sehr lesenswert, auch die ethischen Aspekte, die er so ein bisschen beleuchtet und was gerade da passiert. Wir packen es natürlich wie gehabt in die Shownotes. Düster geht es weiter, denn es gibt mal wieder einen offenen Brief, wo mal wieder Menschen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die also sich damit vom Berufswegen beschäftigen, darauf hinweisen, dass wir uns doch ganz dringend damit beschäftigen sollen, dass wir die künstlichen Intelligenzen dieser Welt zäumen, weil es irgendwann dazu führen könnte, dass sie eben aus diesem Zaun ausbrechen und vielleicht uns nichts Gutes wollen. In dem Fall ein Open Letter einiger ehemaligen OpenAI, aber auch Google-Mitarbeiter, die sich ja genau dieser Frage, wie schon zu oft ehrlicherweise, widmen und darauf hinweisen, auf die Gefahren und bitten, sich dieser Gefahren anzunehmen.
Ja, es ist tatsächlich echt einer von vielen und gefühlt kommt ja irgendwie jede Woche jetzt einer raus und irgendwie ist immer OpenAI dabei, wenn es um die Sorge von ernsthaften Risiken für die Menschheit, aber auch für die Mitarbeitenden geht. Ich habe mir das Ding jetzt noch durchgelesen, nachdem du es mir gestern Nacht geschickt hast. Was ich spannend finde, ist so ein bisschen so die Konnotation, denn dieser offene Brief zeigt, dass diese Kernfrage der KI-Entwicklung, ne, gehen wir voll auf Geschwindigkeit und sind die Ersten, die halt irgendwie jedes neue Modell und jede neue Funktionalität rausbringen, oder gehen wir auf Sicherheit? Und genau dieser Balanceakt oder dieser Spagat ist einfach bei OpenAI nicht geklärt. Ne? Es gibt immer mal wieder Tendenzen, aber offensichtlich auch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema. Ne? Also in dem Brief spricht man vom Aussterben auch der Menschheit, wenn es einfach nur noch um Speed geht, weil die ganz klar halt irgendwie sagen, die stellen sich die Frage, ob KI der Menschheit zum einen wirklich hilft oder ob sie eher massive Probleme schafft. Und die sagen ganz klar, wenn das Thema Ethik so in den Hintergrund gerät und alles nur noch quasi der kapitalistische Speed zählt, dass das Aussterben der Menschheit dann zumindest möglich, wenn nicht unbedingt realistisch ist. Und was ich ganz witzig finde, sag du?
Ja, alles gut. Ich finde, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Was du ja beschreibst, ist ja dieses krasse Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite, geile Technologie, lass uns das nach vorne treiben. weil das total viele Möglichkeiten mit sich bringt. Und auf der anderen Seite, also wenig Grauton und dann das krasse Gegenteil, also das andere Ende der Skala, wo man sagt, okay, ja, ist eine tolle Technologie, aber sie wird uns alle töten. Und interessant ist, da passt auch eine Nachricht zu, die ich auch mitgebracht habe, nämlich von dem AI-Chef von Meta, Jan LeCun oder LeCun, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der im Prinzip sagt, lass uns mal nicht über dieses ganze dunkle, düstere Thema sprechen und auch AGI, also wenn es um die allgemeine künstliche Intelligenz geht, da sind wir noch ewig weit von entfernt. Wir sollten jetzt erstmal Sorge tragen, dass die KI, die wir heute haben, so schlau ist wie ein Hund oder eine Katze. Ich weiß auch das nicht, ob das so der richtigste Weg ist, aber er beschreibt das nochmal in einem Interview oder in einem Vortrag, den er gehalten hat, irgendwie Anfang der Woche nochmal ganz anders. Also dieses krasse Spannungsverhältnis, ja, nach vorne treiben, aus einer Company oder Tech-Giant-Sicht total nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das andere Spannungsfeld. Und ich glaube, da wird noch einiges passieren und hoffe natürlich, dass es nicht das Ende der Menschheit bedeutet.
Ja, also ich glaube, es geht in beide Richtungen und wir beide sind ja da, glaube ich, auch eher auf der eher positiven Anwendungsseite. Und trotzdem, gerade wenn solche Leute wie Jan LeCun und Co. sich so besorgt äußern, dann lesen wir das schon nochmal genau hin. Und dazu passt auch ein Zitat von einem guten Bekannten, der gestern auf einer, oder also kein Bekannter von mir, vielleicht von dir, weil du hattest ihn mal auf einer Payment Banking Konferenz. Ich verrate gleich den Namen. Und ich glaube, die ganze Welt kennt ihn. Und zwar gestern auf einer Super AI Konferenz in Singapur, wo er sich aus seinem Exil zugeschaltet hat. Und er sagte, wir sind Zeugen der Geburt eines Kindes mit einer völlig neuen, frischen Technologie und wir sehen bereits jetzt, wie die Werwölfe zu kreisen beginnen. Mit Werwölfen meint er Big Tech und Big Money und er sagt auch explizit Politik. Über wen spreche ich?
Edward Snowden wahrscheinlich.
Ganz genau, ja. Der Whistleblower Edward Snowden war gestern zugeschaltet und jetzt muss man ja sagen, die Sachen, die er genau vor 10 Jahren, glaube ich, herausgefunden und dann auch geleakt hat, die hatten ja alle einen sehr, sehr hohen Wahrheitswert und haben damals die Welt durcheinander gewirbelt. Nicht unbedingt verändert, aber zumindest durcheinander gewirbelt. Und der schaut jetzt auch sehr besorgt tatsächlich auf dieses Thema AI und AGI.
Ja, das tut er und wahrscheinlich ist es immer gut, wenn man eben auch diese Sichtweisen hat. Weniger besorgt guckt gerade Elon Musk auf das Thema AI, der nämlich jetzt gerade anfängt, die Nvidia-Chips, die er bestellt hat und eigentlich für Tesla einsetzen wollte, jetzt gerade so ein bisschen zweckentfremdet, was vielleicht dazu führt, dass der ein oder andere, der einen Tesla bestellt hat, 2-3 Monate länger warten muss. Nichtsdestotrotz setzt er diese Nvidia-Chips ein für seine eigene AI, also für X und XAI. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, diese Chips sollten nicht in die Teslas verbaut werden, sondern die sollten dazu genutzt werden, damit der Tesla schlauer wird und noch mehr Unfälle verhindert. Und das wird jetzt gerade nicht gemacht, sondern auch er setzt zu 100% auf das Thema AI.
Naja, es ist trotzdem irgendwie krass, dass der natürlich irgendwie als CEO von diversen Companies mit dem Geld der Shareholder von Tesla massiv bei Nvidia GPUs, also diese tollen H100 für das KI-Training von Tesla bestellt. Das waren, glaube ich, irgendwie 85.000. Wir wissen ja, wie viel so ein Ding kostet. Ne? Ich glaube, 30.000 bis 45.000 Euro je nach Marktlage gerade. Und jetzt sagt er irgendwie, ja, aber ich werde jetzt erstmal für X und vor allem XAI nutzen, wo dann einfach nur Stimmen aus dem Board von Tesla kommen und so einzelne Shareholder-Stimmen, die sich besorgt zeigen, wo ich sage, so, hä, wieso rastet ihr nicht vollkommen aus? Ja, weil es geht halt irgendwie darum, dass eure Company an der Stelle halt nicht davon partizipieren kann. Und er twittert halt irgendwie ganz, ganz einfach, dass er die sowieso noch nicht einsetzen könnte, weil das entsprechende Rechenzentrum, wo diese GPUs verbaut werden sollten, einfach noch nicht fertiggestellt ist. Wo ich auch sage, so, ja, okay, aber dann ist es ja auch deine verdammte Pflicht, erstmal dieses Rechenzentrum halt irgendwie fertigzustellen, um dann deine Chips da einzubauen und die dann wirklich der Company, die sie auch bezahlt hat, und wir reden hier über Milliarden Dollar Shareholder Value, was du dafür verwendest. Na gut, ich finde das wirklich krass. Der macht einfach, ja, was er will und kommt damit auch einfach durch.
Ja, das ist sowieso, ich erinnere mich manchmal an meine Kinder, als sie noch klein waren, so mit 3-4 Jahren im Spielwarenladen. Ja, so verhält er sich.
Und, Little Elon.
Ja, Little Elon. Dann haben wir noch was mitgebracht. Es ist ja aktuell die, ich weiß gar nicht, ist sie jetzt noch oder ist sie schon vorbei? Die Money 2020 in Amsterdam. Wir beide sind nicht da. Ganz augenscheinlich. Dort gab es aber auch einige Ankündigungen. Natürlich, wie jetzt auf allen Events, vieles dreht sich um AI. Alle machen was mit AI und müssen es auf die Folien packen. Aber bemerkenswert finde ich zumindest eine Nachricht von unseren holländischen Freunden. Ein Fintech oder Neobank namens, wie immer man es ausspricht, Bank, Bunk. Ja. Wir wissen es immer noch nicht. Ich glaub, die Bank. Eine Kooperation mit Mastercard verkündet haben. Die Kooperation im Prinzip ist relativ einfach. Bank setzt in Europa auf die Open Banking Plattform von Mastercard mit dem Ziel, als erste Neobank auf Basis von Open Banking und KI neue Use Cases zu entwickeln. So fasse ich das mal zusammen, die Nachricht. Bank waren meines Wissens zumindest auch eine der ersten, die das ganze Thema AI auch für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich gemacht haben, mit Finn, dem durchaus intelligenten Finanzassistenten, den man auf sehr natürliche Art und Weise, wie so ein Chatbot halt tickt, fragen kann, wie sieht's um meine persönliche finanzielle Gesundheit aus und dann auf Basis der Transaktionsdaten dann entsprechende Antworten gegeben hat oder gibt. Das wird kontinuierlich weiterentwickelt und ich glaube, das ist dann nur ein konsequenter Schritt, den sie da gehen.
Ja, und ich meine, die sind halt auch nicht irrelevant, ne? Also für alle, die sie nicht kennen, ich glaube, die haben 12 Millionen Kundinnen und Kunden überall in Europa. Durch ihre E-Money-Lizenz können sie das relativ einfach machen, auch mit der IBAN. Und alleine diese Kooperation mit Mastercard umgeht ja so ein bisschen das Thema eine PSD2-Problematik des Multibankings, was ja so ganz viele hiesige Banken auch immer hatten. Aber du kannst halt quasi mit dieser Funktionalität, und wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, ich habe einen Bank-Account, alle möglichen europäischen Accounts da mit dazu adden. Und dann hast du, was du beim letzten Mal so ein bisschen auch beschrieben hast, dein GPTO Experience mit einer abgeloadeten CSV-Datei. Das kannst du dann quasi mit allen anderen Accounts machen und kannst dir quasi in der Bank-App so ein eigenes kleines PFM schaffen, wenn du willst. Ziemlich cool.
Dann wird es doch mal ein bisschen düsterer, was die Nachrichtenlage betrifft. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und langsam, ja, diffundiert sich das auch in dem Fall negative Use Cases. Es gibt nämlich einen Bericht von der EU und da geht es über das Thema KI, insbesondere, dass die Digitalisierung und der Einsatz von, oder die Digitalisierung und durch den Einsatz von KI oder durch die Möglichkeiten von KI, insbesondere die Bankbranche unter Beschuss gerät. Stichwort Fraud, haben wir oft drüber gesprochen. Dieser Bericht, packen wir in die Shownotes, bestätigt genau das. Es nimmt jetzt schon, der Fraud nimmt zu. Neue Fraud Cases werden kommen und auch ein Thema, womit insbesondere wir uns in unserer Branche natürlich sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen müssen. Also Stichwort Enkeltrick 2.0 ist da, glaube ich, eher so die Schneeflocke auf dem Eisberg. Genau, dann so zwei, drei News aus der unterhaltsamen Welt, aus der Welt der Tools und was sonst noch so passiert ist. Claude, wir haben da eben drüber gesprochen, von Anthropic, entwickelt sich natürlich auch stetig weiter und der Anschluss zu OpenAI beziehungsweise ChatGPT wird immer geringer beziehungsweise der Abstand wird immer geringer und Claude kann jetzt auch Tools einsetzen. Tools bedeutet nichts anderes wie ich kann Dateien hochladen, ich kann Bilder hochladen. Also das, was bisher noch nicht ging, wird jetzt unterstützt. Also auch die entwickeln ihr Tool stetig weiter. Eine weitere interessante Nachricht fand ich, dass es jetzt AI-Headphones gibt. Das ist ein schöner Case, ein schönes Video. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo ich gezielt sagen konnte, isoliere mir mal die Stimme von dem Typen, der da vorne links am Tisch sitzt. Was natürlich insbesondere für Menschen, ich höre ja nicht mehr ganz so gut, eine super Hilfe ist, wenn ich sagen kann, alles klar, ich möchte mich jetzt auf einen ganz bestimmten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin konzentrieren. Und ja, ein schönes Video, auch mit einer bemerkenswert guten Qualität, muss man sagen. Also ich war überrascht, wie krass gut das da schon funktioniert hat.
Ja, ich dachte sofort genau. Irgendwie an die guten FBI und CIA-Filme und bin gespannt, wer da investiert hat in dieses Startup.
Genau, müssen wir mal nachforschen. Das war so der kurze Wrap-up über die Nachrichtenlage. Natürlich passiert generell immer viel und noch viel mehr und noch ganz viele Tools kommen gerade. Wir haben uns nur dazu entschlossen, nicht jedes Tool, nicht jedes neue Gadget irgendwie in die Nachrichten zu packen, sondern das, wo wir sagen, okay, das hat eine gewisse Relevanz. Also wir machen schon eine, wir kuratieren sozusagen schon und treffen eine Vorauswahl. Und außerdem wollten wir heute so ein klitzekleines bisschen darüber sprechen, was wir denn nächste Woche von der WWDC erwarten, beziehungsweise nicht nur wir, was schlaue Analysten und Insider erwarten. Und da würden wir vielleicht so ein bisschen mal Ausblick geben, Sascha. Ich bin in der Tat gespannt. Also was klar ist, ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Insbesondere, weil es Apple ja auch schon gesagt hat, es wird um AI gehen. Erfahrungsgemäß werden die neuen Betriebssystemversionen vorgestellt. In dem Fall iOS 18, iPad OS 18, aber auch macOS, tvOS, watchOS und mittlerweile ja auch visionOS. Also die Brille, die du dir noch nicht bestellen durftest, werden neue Versionen vorgestellt. Es wird nicht mit neuer Hardware gerechnet. Das kommt, ist auch schon vorgekommen, aber in dem Fall wird der Fokus wohl auf das Thema AI liegen und man spricht von einem relativ bahnbrechenden Software-Update. Also das hat es in der Tat schon länger nicht mehr gegeben. Ich glaube, der letzte große Switch war, als man von dem Material Design war es ja gar nicht, diesen Xeomorphic Design heißt es, glaube ich, geswitcht ist zu dem Design, wie wir es heute kennen, zu diesem Flat UI. Das war ein großer, großer Switch und jetzt soll ein ähnlicher Sprung geschehen, halt nur mit dem Fokus auf AI. Genau. Und ich habe mal so ein paar Sachen zusammengetragen, was so im WWW, im World Wide Web sozusagen rumwabert. Und worauf wir uns schon freuen. Und ich glaube, Sascha, wir können so ein bisschen Ping-Pong spielen, weil du hast es ja auch gelesen. Ich fange einfach mal an und du kannst ja dann einfach so das nächste Ding dann nehmen. Also auf der einen Seite natürlich soll die Partnerschaft in der Tat mit OpenAI soll noch vor der WWDC unter Dach und Fach gebracht werden. Also man geht davon aus, man erwartet, dass sogar Sam Altman unter Umständen sprechen wird, also auch auf der WWDC sein wird und so ein bisschen was erzählen wird. Macht auch total Sinn. Also die Partnerschaft scheint festzustehen und in trockenen Tüchern und wird entsprechend, und das finde ich jetzt spannend, optional für die Anwenderinnen und Anwender sein. Es ist nicht so, dass du OpenAI dann mit iOS 18 immer und per Default nutzt, sondern du kannst quasi sagen, ja, ich möchte. Also du kannst wohl wählen können, dürfen zwischen einem On-Device-LLM, also das, was Apple selber baut, wahrscheinlich Realm, und oder ergänzt durch OpenAI, weil Apple sagt, das Thema Privacy und Privatsphäre ist unser Steckenpferd und naja, passt halt dazu, dass ich den Nutzerinnen und Nutzern die Auswahlmöglichkeit biete.
Na, sie lassen sich damit quasi so eine Hintertür und geben nicht so ganz das Zepter ab im Sinne von, wir haben es halt selber nicht hingekriegt, deswegen öffnen wir jetzt die Pforten zu 100% für einen externen Anbieter und fairerweise ja auch, wenn man sich irgendwie nochmal die Gesellschafterstruktur von OpenAI anschaut, auch einem der größten Wettbewerber, nämlich Microsoft. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, glaube ich, für dieses Thema Sicherheitsbedenken, Datenschutz etc., Nutzern, gerade auch in Ländern, wo das Thema Datenschutz eine deutlich wesentlichere Rolle spielt als in den USA, eine Möglichkeit zu geben, sich so ein Opt-out zu schaffen und zu sagen, ja, ich möchte auch künstliche Intelligenzfunktionalitäten nutzen. Diese sind vielleicht nicht ganz so empathisch, hochindividuell wie jetzt eine GPT-4o, was wahrscheinlich dann auch unter der Haube stecken wird oder zumindest wird es gerade in den Medien so kolportiert. Aber ich kann halt mit einer abgespeckteren Variante Apples eigenes LLM nutzen, was mir trotzdem so ein paar Sachen, ne, Transkription von Sprachnotizen, ich kann irgendwie wahrscheinlich meine Medien mir vorlesen lassen, zusammenfassen lassen. Also alles das, was wir seit einem Jahr mit all den anderen Tools auch nutzen, das wird wahrscheinlich demnächst dann auch in Siri mit Apples eigenem Variante verfügbar sein. Vielleicht kann man die auch noch morphen, dass man sagt, es gibt so eine Aggregationsebene, entweder mit weiteren LLMs, die ich für mich selber irgendwie anschließen kann, oder einfach, dass ich sage, okay, bring mir doch immer das Beste aus der jeweiligen Welt, aber als Default immer Apple eigenes System, damit ich wirklich eine gekapselte Umgebung auf meinem iPhone habe.
Ja, und durch diese enge Verzahnung, das ist eigentlich das für mich Spannende, ist es für, glaube ich, zum ersten Mal, also wenn es dann mal dann auch ausgerollt wird, die Developer-Beta wird wahrscheinlich relativ zeitnah kommen, aber dann mit der Public-Beta dann auch mal etwas mehr in die Masse. Das erste Mal, glaube ich, dass wir einem intelligenten Chatbot sagen können, nicht nur gib mir eine Information oder mach mir ein Kochrezept, sondern guck mal in meinen Kalender, wann ist denn der nächstbeste Slot, um beispielsweise für uns beide den Podcast aufzunehmen. Ja. Also nicht mehr nur das stumpfe Siri, mach Termin XY oder sag mir, wie das Wetter ist, sondern dieses wirklich intelligente und auch Wissen, alles klar, du hast noch viele Termine und eigentlich gehst du doch immer mit dem Hund spazieren und pack das doch dann lieber an den und den Slot. Also das erhoffe ich mir, nicht nur ich, wahrscheinlich wie viele Menschen auch, also diese enge Verzahnung mit dem Betriebssystem. Und wenn man sich das so anschaut, was jetzt schon quasi durchgesickert ist, es soll auf der einen Seite natürlich im Bereich der Bildbearbeitung total naheliegend, Google macht das ja heute schon, das intelligente Retuschieren von Objekten aus Bildern heraus. Da muss Apple aufholen, weil die momentan im Grunde da gar nichts haben. Du hast es gerade eben auch genannt, das Transkribieren von Sprachnotizen, was wir ja in Teilen schon in anderen Apps haben. Auch hier, ehrlicherweise, für mich fast ein Aufholen zum Wettbewerb. Interessanter finde ich dann aber schon sowas wie die automatischen Zusammenfassen von E-Mails und das Vorschlagen von passenden Antworten. Ich glaube, das ist dann zum ersten Mal sowas, wo ich sage, das haben wir so in der Form noch nicht gesehen. Gibt es natürlich in Drittanbietern Apps, aber auch hier diese enge Verzahnung. Da kommt eine Mail rein und du schreibst mir und kriegst direkt Antwort dann von meinem Assistenten. Finde ich gut.
Wenn es halt funktioniert, ne? Also habe ich ja auch schon zweimal hier gesagt, dass die Copilot-Integration genutzt. Für einen Monat, ich habe es dann wieder abgeschaltet, weil es wirklich totaler Schrott war. Also das Einzige, was halt irgendwie Copilot gut gemacht hat, war das Transkribieren von Teams-Meetings. Aber das ist ein schwieriges Thema tatsächlich im Datenschutz in Europa. Da müssen noch ein paar Juristen miteinander sprechen, dass das einfach besser und sicherer wird. Aber das, was du gerade beschreibst, das dachte ich auch, wird ein cooler Use Case. Das war irgendwie holprig, zu viele Klicks. Ich habe dann irgendwie meinen eigenen Antworten mehr vertraut. Auch die Auswahl von anderen Antworten über deren Suche und auch Dokumenten, das war meistens Murks. In englischer Sprache ging das okay. In Deutsch hat das gar nicht funktioniert. Also ich hoffe, dass es einfach jetzt durch die direkte Verknüpfung der Hardware und dann der Apple-eigenen Software, die natürlich im Hintergrund irgendwie von OpenAI gefeedet wird, aber dass das einfach deutlich besser funktioniert als mit einem MacBook auf Copilot.
Ja, absolut. Und was du gerade beschreibst und dass, wenn man sich so die Liste durchliest und wir müssen jetzt nicht jeden einen Punkt für Punkt durchgehen, aber im Grunde ist das, was man erwartet, ein Stück weit so featuremäßig das Aufholen an was sowieso schon da ist. Also du hast gerade eben die Copilot-Integration in den Office-Produkten genannt. Genau das soll auch kommen. Es gibt dann eine Integration in Pages, eine Integration in Keynote, die dazu beitragen soll, irgendwie, dass du schneller deine Ergebnisse erstellen kannst oder Briefe schreiben kannst. Aber auch das Erstellen von persönlichen Musiklisten anhand von einem Stimmungszustand, in dem ich gerade bin, ist auch etwas, was wir schon bei Google Gemini gesehen haben oder auf der letzten Google I.O. gesehen haben. Spannend für mich ist tatsächlich zwei Dinge. Die nahtlose Integration und Verknüpfung, das ist ja das, was Apple wirklich immer gut macht, ne? Also dieses Verzahnen der jeweiligen Funktionen. Ja. Und ehrlicherweise hoffe ich tatsächlich auf einem guten Basic-on-Device-L. Weil das größte Problem, was ich heute noch sehe, es leben wir natürlich in Deutschland und Breitbandanbindung und hier am Plattenland ja nochmal dreimal schlecht. Das größte Problem, was ich momentan noch sehe, ist die Verfügbarkeit. Also dieses, wenn ich überlege, wie oft ist OpenAI oder ChatGPT nicht erreichbar, weil die Internetverbindung schlecht ist oder deren Server gerade irgendwie zu ausgelastet sind. Und das fällt natürlich weg, wenn du das auf deinem Smartphone laufen hast. Das ist natürlich...
Ja, also ich glaube, die Choreografie wird total spannend und dann haben wir wahrscheinlich auch schon alles gesagt, weil auf der einen Seite muss Apple aufholen. Das heißt, sie sind jetzt im Zugzwang, auch was wirklich richtig Geiles dort vorzustellen. Also es ist so ein bisschen so der nächste iPhone-Moment, der jetzt auch irgendwie in den Medien immer beschrieben wird, dass das kommen soll. Ich persönlich glaube das noch nicht so richtig, weil was Tim Cook ja eigentlich immer macht, und das hat er auch von Steve Jobs übernommen, er zeigt immer nur Sachen, die auch wirklich schon da sind, also die auch wirklich fertig sind und ready to ship. Das hat man so ein bisschen bei der Apple Vision Pro aufgebrochen. Da waren die Lieferzeiten dann wirklich lang. Das war so das höchste der Gefühle quasi, wenn man die letzten Jahre und Jahrzehnte in diesen Apple-Vorstellungen auch verbracht hat. Normalerweise ging es dann in Tages- oder spätestens Wochenrhythmus, dass man sich neue Hardware oder das neue Betriebssystem, was wirklich revolutionär war, dann laden konnte. Aber in diesem Fall glaube ich das nicht. Das, was du gerade beschreibst, ich glaube nicht, dass Apple schon so weit ist. Und ich glaube, wird genau dieser Balanceakt am Montag auf der WWDC und deswegen auch vielleicht der Aufruf an euch, sich euch das mal anzuschauen oder spätestens am Dienstag dann bei uns reinzuhören, wenn wir so ein bisschen die Zusammenfassung und auch Analyse des Gezeigten dann vornehmen wollen. Weil ich glaube, sie sind noch nicht so weit. Es ist auch deswegen dieser Schritt jetzt mit OpenAI, der natürlich als das beste seit geschnitten Brot in der Partnerschaft verkauft werden wird. Ne? Cutting Edge und immer State of the Art ganz vorne mit dabei. Ne? Super. Aber ich glaube, sie werden etwas zeigen, was jetzt bald verfügbar sein wird in iOS 18, aber noch nicht so richtig nah. Und sie werden wahrscheinlich auch Use Cases präsentieren, die eher so ein bisschen langweilig sind. Dann werden sie so ein paar total coole Sachen für die Zukunft zeigen. Aber ich glaube nicht, dass wir die vor Oktober, November wirklich sehen, weil so ein eigenes Modell on device so aufzubauen, dass es auch mithalten kann mit den großen Modellen zurzeit, das ist halt nicht so trivial und ich glaube, da ist Apple doch noch nicht so weit. Aber wir werden es sehen. Vielleicht werde ich da eines Besseren belehrt.
Ich hoffe, ich wünsche es mir, weil das, was ich wirklich schlimm fände, wobei schlimm, also ich werde es überleben, aber ich fände es nicht so cool, wenn das Gleiche passiert wie damals bei der Siri-Einführung und man nennt das dann einfach Beta. Und es bleibt dann einfach irgendwie gefühlt jahrelang im Beta-Status, weil es halt auch jahrelang nicht richtig gut funktioniert. Weil das haben wir jetzt in der Tat, du hast es gerade nochmal wiederholt, Apple muss aufholen. Apple hat aus meiner Sicht gute Ausgangspositionen, ein gutes Ökosystem, ein funktionierendes Ökosystem. Und es wäre begrüßenswert aus einer Anwenderin- und Anwendersicht. Und ich glaube, das gilt aber für alle Ökosysteme, wenn die Sachen sinnvoll miteinander verzahnt sind und halt auch eben nutzenbringend funktionieren. Und wenn das nur so ein Beta-Status und funktioniert die halbe Zeit nicht, das wäre schon ziemlich uncool. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Woche wissen wir mehr. Und ich kann versprechen, ich bin ja so ein Nerd, jemand, der relativ schnell dabei ist, dann auch mal so eine Beta-Version des Betriebssystems zu installieren. Das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich nie wieder miteinander telefonieren können die nächsten Wochen und Monate oder irgendwas anderes nicht funktioniert. Aber wir werden es uns anschauen und auf jeden Fall berichten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So ein bisschen Rudelgucken machen wir ja dann.
Auf jeden Fall. Montagnacht wird spannend. Von daher würde ich sagen, beenden wir jetzt. Wir schlafen ein bisschen vor und wir alle hören uns wieder spätestens am Dienstag. Danke euch. Macht's gut.
So machen wir es. Bis dann. Ciao.